Personalwechsel bei Ferrari, die Zukunft für Regenrennen und eine Vorschau auf den großen Preis von Imola heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um die große Welt der Formel 1. Mein Name ist Timo und ich darf wieder mal durch diese wunderbare Folge führen, die zwischen zwei Grand Prix stattfindet. Wir stehen nach dem großen Preis von Miami und vor dem großen Preis von Imola. Deswegen geht es heute hier um News, 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 eine Vorschau auf das kommende Rennen und ein bisschen Glanz und Glamour in den Social Media News. Und dafür ist an meiner Seite der einzig wahre, der Formel 1 Experte, der Lewis Hamilton Huldiger und der Mann mit der Expertise. Hallo, Matti.
Hallo.
Ja, René müssen wir ja leider noch entschuldigen, während wir hier in den stickigen Kabuffen sitzen hinter den Mikrofonen, um hier die Informationen rund um die Formel 1 halt für euch hier zu besprechen, lässt er sich hier schön in Italien die Sonne auf den Bauch scheinen. Das so viel interner dürfen verraten werden, aus purem Neid, würde ich sagen. Nicht mal das Leclerc-Eis hat er für uns besorgen können.
Schlimm.
Das ist die wahre Enttäuschung. Ist zumindest anscheinend nicht bis Sardinien durchgedrungen. Aber ja, heute dafür bei uns geht es auch nach Bella Italia. Nicht nur wegen dem großen Preis von Imola, der ja bevorsteht, sondern ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, alles, was wir so newstechnisch rausgesucht haben, nur Ferrari. Ja, alles ausschließlich Ferrari-News. Man natürlich teilweise dann auch mit Implikationen, die für alle Fahrer und alle Teams gelten werden, wie zum Beispiel bei dem neuen Ideen von Pirelli bezüglich Regenreifen, aber dazu später mehr. Wir würden fangen an gleich mit etwas, was wir natürlich reißerisch als Personalwechsel bei Ferrari angekündigt haben, was natürlich gleich Leute hellhörig werden könnten, so, oh, was ist los, Charles Leclerc, Carlos Sainz, geht es um die Fahrer? Nein, es geht um aber jemanden, der dem Fahrer nahesteht, und zwar um genau zu sein, Charles Leclerc, dessen Renningenieur Xavi Marco, habe ich das jetzt richtig?
Ja, alle sagen eh nur Xavi.
Xavi Marco wird eine andere Rolle im Konzern Ferrari, im Team Ferrari übernehmen. Details sind hierzu nicht bekannt geworden. Es wurde überall gesagt, Ferrari zieht Konsequenzen, Titel zum Beispiel Formel1.de. Ich dachte ja anfangs eigentlich, als ich es gelesen habe, es geht um einen Karriereaufstieg für Marcos, also für Xavi, aber es klingt jetzt doch eher danach, als hätte es da Unmut gegeben, oder?
Ja, was für mich jetzt einfach ein bisschen komisch wirkt, es gab ja schon vor der Saison die Gerüchte, dass man den Xavi auswechselt bei Ferrari, aber der Charles hat sich da eigentlich sehr für ihn eingesetzt und gesagt, er möchte unbedingt mit ihm weitermachen, weil er gut mit ihm kann, auch wenn das für uns immer lustig klingt mit seinen Funksprüchen, aber offensichtlich hat der Charles einfach gut mit ihm können. Die haben seit 2019, glaube ich, zusammen, genau, seit 2019 ist er bei Ferrari, haben sie zusammengearbeitet, waren sie ein gut eingespieltes Team. Deswegen hat es mich jetzt auch eigentlich sehr interessiert, warum sie jetzt doch einfach diesen Cut gemacht haben und die eigentliche Beförderung hat jetzt der Nachfolger bekommen.
Brian Bozzi, der erschreckend ausschaut wie der Bruder oder Cousin von Carlos Sainz, meiner Meinung nach, war bisheriger Performance-Ingenieur und wird eben jetzt Renningenieur bei Charles Leclerc, ist auch schon sehr lange dabei, seit über 10 Jahren bei Ferrari. Wie würdest du das jetzt einschätzen, so einen Wechsel während der Saison auch noch auf dem Posten des Renningenieurs? Dann muss ja eigentlich etwas vorgefallen sein, sonst wartet man da ja zumindest bis Saisonende, um, sag ich mal, die Implikationen möglichst gering zu halten.
Oder zumindest bis zum, weißt du, die Sommerpause ist doch 3 Wochen lang, weißt du, da kann man, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr diese Renningenieure das üben. Ich weiß nicht, ob die da miteinander im Vorhinein was durchgehen, das weiß ich
doch nicht. Wie war die Übergabe, gell? Wie wenn man so einen Job wechselt, hat es eine Übergabe gegeben.
Ich meine, man kriegt ja was mit. Ich meine, ja, du musst halt gesprächig sein. Ich nehme mal an, der Neue wird das schon auch irgendwie können, oder? Wie wirkt man sich dafür?
Das ist eine Frage. Ich schätze mal, dass da eben viel darum, da geht es ja viel darum, sag ich mal, du musst die Informationen, die du ja eh von allen Seiten bekommst, das ist ja nicht, das sind ja jetzt keine, der muss ja nicht alle Informationen selber herausfinden, sondern du musst
nein, aber er kriegt ganz viel und muss die richtigen gebündelt weitergeben an den Fahrer.
Und das in einer kurzen, prägnanten Weise, dass es der Fahrer versteht. Da muss natürlich dann auch, sage ich mal, die Dynamik zwischen Fahrer und Renningenieur wahrscheinlich passen. Ich glaube, das ist maßlos unterschätzt, ja auch, sag ich mal, dass du als Fahrer in diesen Stresssituationen, die so ein Rennen ja schlussendlich sind, dass du da dann auch noch diese Information, die du ins Ohr kriegst, verarbeiten kannst und dann halt ja eben darauf reagieren kannst. Dieses Multitasking, das musst du erstmal hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wie leibert ich das könnte. Das wäre, als würde ja jemand mit mir telefonieren, während ich auch irgendeine konzentrierte Arbeit versuche zu machen. Das funktioniert eher schlecht als recht. Das ist also, glaube ich, etwas, wo eine Eingespieltheit sehr wichtig ist, weil du natürlich, ja, das ist wie wenn ich irgendwas, ja, wenn der auf eine andere Art kommuniziert mit mir, erfordert das mehr Hirnarbeit meinerseits oder mentale Arbeit, die mich ablenken könnte, als wenn das jetzt etwas ist, was, ja, was eingespielt ist und was für mich schon gewohnt ist. Deswegen kann es schwer einschätzen, wie viel Einfluss das jetzt auf, sag ich mal, auf Performance haben könnte bei Schal. Aber ja, also ich glaube schon, dass das eher ein Wechsel ist, der jetzt zumindest auf Anhieb keine positiven Konsequenzen direkt mal nach sich ziehen wird. Ich glaube, dass die Eingespieltheit da vielleicht etwas leidet drunter.
Ja, das kann eben gut sein. Aber da bin ich eben sehr gespannt, dass man das vor Imola jetzt macht. Ich meine, gut, oder zwischen den zwei Rennen, das ist doch sehr früh. Also wie du schon sagst, das, vielleicht ist da was vorgefallen, außer es war irgendein Wechsel, dass es sich prinzipiell eh angebahnt hat und ich weiß nicht, wie sehr der Gschall wieder Familie hat und vielleicht eben nicht mehr jedes Wochenende zum Rennen fahren will. Und
das wäre aber, finde ich, eine Information, das hätte man vielleicht sagen können. Ja, das hätte man vielleicht sagen können, dass das nach so langer Zeit jetzt auch schon, für ihn vielleicht aus familiären Gründen, dass man ihm eine Position. Aber auch das wäre was, wo du sagst, okay, das Jahr machst du noch fertig. Weißt du, das ist so, warum machst du das jetzt? Ja. Machst du das jetzt nach dem langen Stint auswärts, wo du die ganze Zeit unterwegs warst? Und jetzt, wo du eben wieder länger Zeit in Europa bist, jetzt bleibst du bei der Familie, ist halt auch komisch.
Es wirkt sehr komisch, aber da fahren wir vielleicht tatsächlich was am Wochenende.
Ja, wenn es Interviews dazu
überträgt. Der ORF. Weil normal ist der Wurz jemand, der da eben. Ah ja. Ja, dann normal wäre es irgendwas, wo der Alex Wurz sehr viel Info hat. Aber wenn er sie jetzt nicht übertragen, dann
müssen wir hoffen,
dass wir es wohl nicht erfahren.
Ein trotziger Ralf Schumacher vielleicht kommentiert. Nee, aber ich,
da ist sicher irgendwas vorgefallen beim Ralf.
Nee, ich glaube, dass dann, also meiner Meinung nach, wenn du es schon sagst, Xavi war schon ein Kandidat, sag ich mal, der strittig war bei Ferrari schon in der vergangenen Saison, dann ja, vielleicht hat sich Charles jetzt nicht mehr eingesetzt für ihn. Es kann ja sein, dass er jetzt sagt, okay, vielleicht dies und das hat nicht gepasst. Es ist okay, jetzt ein Wechsel für ihn auch, deswegen hat jetzt Ferrari ihn entweder wegbefördert oder ja, versetzt, sage ich mal. Kann ja auch sein, dass, wenn es wirklich schon längere Zeit Probleme gegeben hat, die man jetzt vielleicht als reiner Konsument nicht erahnen kann oder hinter die Kulissen in einem normalen Arbeitsalltag.
Oder wir wissen einfach viel weniger insgesamt im Hintergrund. Wir wissen ja immer noch nicht offiziell, wer wird der neue Renningenieur vom Lewis. Wir wissen nur, dass der Renningenieur, ich weiß gerade den Namen nicht, vom Carlos im Team bleibt. Aber vielleicht hat man jetzt jemanden, vielleicht hat man den Xavi nur aus seinem Vertrag jetzt rausgekriegt und hat dann für die restliche Saison, setzt den anderen rein und der Schal kriegt dann vielleicht den Carlos jetzt hatte und Lewis nimmt sich im Bono mit. Wie auch immer, das wissen wir ja noch alles nicht.
Ist möglich.
Weil vielleicht tut sich da was, ja.
Ricardo Adami. Adami ist der Name. War auch schon der Renningenieur von Sebastian Vettel. Ist eben jetzt für Carlos Sainz verantwortlich. Ist natürlich auch eine Option, dass der dann zu Schal wechseln wird. Und ja, wie du sagst, vielleicht ist irgendwie eine Frist abgelaufen in dem Vertrag oder so, dass eine, dass ich sonst automatisch verlängern hätten können für Marcos, also für Xavi. Keine Ahnung. Hoffentlich erfahren wir da was, weil ich und bin auch gespannt, wie sich es dann entwickelt. Und natürlich eine neue Stimme am Funk, muss man sich gewöhnen, vielleicht.
Neue Formulierungen. Ich hoffe, die ist angenehm. Wir hören, die Ferrari hörst du doch oft eingeblendet.
Ja, das stimmt. Und ich, ja, hoffentlich eine klare Stimme, weißt du, sehr schlecht, wenn man da irgendwie, eh schon mit einer kämpfenden Audioqualität, dann versucht er irgendwas zu verstehen bei diesen Funksprüchen. Aber vielleicht müssen wir uns verabschieden von
We're checking. Das wird mir schon fehlen.
Ja, hoffentlich gibt es neues Meme-Potenzial dann von Brian. Weiter geht's auch, würde ich sagen, bei Ferrari. Wir haben nur Ferrari-News heute, Leute. Alle, die Italo-Fans kommen bei uns voll auf ihre Kosten in dieser Folge. Ferrari hat auf der privaten Teststrecke, bei sich daheim in Fiorano, haben sie nicht nur Updates getestet, zu denen wir auch noch kommen werden, aber vorher noch gab es interessante Aufnahmen zu Reifentests, die im Auftrag von Pirelli ausgeführt wurden. Und ein wichtiges Thema natürlich sind nasse Rennstrecken, Regenrennen, die aktuell, sagen wir mal, in den letzten Jahren für die Formel 1 eher ein Problemkind sind, weil die Wet-Reifen, also die Reifen, die normalerweise aufgezogen werden, wenn es richtig nass ist auf der Strecke, sind, glaube ich, in den letzten Jahren so gut wie nie wirklich zum Einsatz gekommen. Es wurde da eher immer das Rennen unterbrochen. Jetzt arbeitet man scheinbar an einer Art Reifenverkleidung, die es möglich machen soll, auch bei nassen Bedingungen gescheit Rennen fahren zu können. Ist optisch etwas, was man gesehen haben muss. Ich glaube, solche Ideen hat es bei der Formel 1 noch selten gegeben. Es ist, geht quasi um einen fast kompletten Radkasten, der über die Reifen geschnallt ist und mit Öffnungen nach vorne, was natürlich auch dafür dienen soll, hauptsächlich, dass der Spray nach hinten, der die Sicht von Nachfahrern unglaublich einschränkt, minimiert wird. Matti, jetzt meine Frage als jemand, ich kenne dich als Ästheten, ich kenne dich als jemanden, der mit optischen Veränderungen, sage ich mal, auch hart ins Gericht gehen kann. Würde so eine Reifenverkleidung für dich einem Sakrileg gleichkommen?
Es schaut sauhässlich aus. Also bei aller Liebe, es schaut, ich bin bei beiden Fotos, die man gesehen hat, einmal mit diesen ganz verschlossenen und bei diesen halbverschlossenen da. Also ich finde die ganz verschlossenen ja noch besser als die, wo ein bisschen so Lufteinlasse sind, keine Ahnung. Wenn es was hilft und wir im Grand Prix tatsächlich dann was fahren, dann okay, wenn es nass ist. Ich bezweifle, dass die aber irgendwie helfen, dieses Auto fahrbar einfach im Nassen zu machen. Gut, die Hinterwegen werden mehr sehen, das wird schon mal helfen, aber wir fahren ja nicht nur wegen der ganzen Gicht, die es gibt da, sondern weil einfach die Wagen einfach nicht fahrbar sind, da helfen diese Dinger auch nicht. Ich weiß nicht.
Okay, optisch würde ich auch sagen, schwierig angeblich. Also, ich habe einen Tweet gesehen, der gesagt hat, Zac Brown weiß schon, wo er die Sponsoren draufklebt. hat schon 300-fach Sponsoren für die Reifenverkleidung. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist es so gedacht, dass es nur auf Regenreifen dann drauf ist?
Oder ja, so hätte ich es verstanden. Nein, weil ich glaube, dass du diese... Ich wüsste auch nicht, wie man diese Dinger bei einem Boxenstopp einfach, wie wechselst du das? Du kannst ja nicht, dauert ein Boxenstopp jetzt bei Sauber dann 2 Tage oder was? Wenn du diese Dinger zuerst noch runterschrauben musst. Also, ich hätte das schon so verstanden, dass die praktisch über diesen Regenreifen drauf sind und du das im Ganzen wechselst. Oder? Also du ja, hast möglich. Den Reifen mit dem komplett.
Es würde Sinn machen.
Und hast auf dem neuen Reifen setzt das auch schon wieder drauf, weil sonst dauert so ein Boxenstopp ja ewig. Aber weil diese Dinger runternehmen, dann nimmst du den Reifen runter, montierst das drauf. Also sehe ich auch in 10 Sekunden nicht. Also schnell wird das nicht.
Wenn sie die extra drauf montiert werden müssen auf die Regenreifen, oder allein, ich sag mal, allein, dass sie mit diesen Kästen drauf montiert werden müssen, reißt ja so Boxencrews, die ja, wo jeder Griff automatisiert ist und die Reifen komplett ja, sag ich raus, mal, ja. alle gleich sind, macht ja
das,
komplett was anderes mit dir.
Das geht auch nicht, du wirst
kannst die Dinger ja nicht rollen. Ja.
Nein, du wirst doch einen anderen Bohrer brauchen, wenn du das anschaust, weil
ja, würde ich auch davon ausgehen.
Nur mit dem einen Bohrer kriegst du das nicht drauf.
Ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich auch noch eine Art von Prototyp. Ich meine, man versucht, das ist ja ein Extrem, sage ich mal, also einfach komplett einzukasseln. Es wird ja auch davon, ist auch die Rede, dass man sagt, ja, es gibt so Optionale, die so teilweise offen sind. Ist natürlich auch starker Einfluss auf die Aero. Aber irgendwas, es stimmt schon, dass man irgendwas machen muss. Und ich weiß es zu schätzen bis zu einem gewissen Grad, dass sich Gedanken gemacht wird. Und wenn es, wie du sagst, es ermöglicht, im Regen zu fahren, dann würde ich es in Kauf nehmen, dass die Regenreifen, die halt eh selten eigentlich wirklich Thema sind,
Das Problem werden. Ist eben, wenn wir über die Regenreifen sprechen, wann wir sie eigentlich verwenden würden, fahren wir ja eben nicht. Und das liegt eben aber hauptsächlich daran, dass die Autos nicht mehr fahrbar sind, weil sie zu tief liegen. Die wischt sie einfach weg. Du hast da überhaupt keinen Grip mit den Dingern. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, nur weil wir uns da jetzt Gedanken drüber machen, dass die Leute überhaupt mehr sehen. Das ist eh schon sehr wichtig, so ist es ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir auf einmal deswegen ein Grand Prix im Nassen sehen werden.
Ja, vielleicht wird man es zumindest einmal ausprobieren, wenn man es dann hat. das wäre das Allerpeinlichste, wenn man dann diese neuen Reifen macht, mit Verkleidung und dann sagt, ja Leute, okay, lass mal doch lieber sein, komm, Red Flag.
Ja, ich fürchte also, mich vor jedem nassen Grand Prix. Weißt du, das war früher einfach nicht so. Früher hast du gewusst, es regnet und es wird einfach spannend, weil theoretisch jeder das Zeug zum Siegen hat, weil die Autos dann einfach die Autovorteile weg sind. Es kommt einfach beim Regen so auf das Fahrgefühl, auf den Fahrer an, auf das Talent, was man tatsächlich hat. Und das hast du einfach jetzt nicht mehr, weil die ganzen Dinger nicht mehr fahrbar sind. Das ist schon falsche Richtung, in die wir uns da entwickeln.
Ja, find ich auch. Schade, ich meine, ja, wenn von 23 Rennen dann in Zukunft 18 im arabischen Raum sind, dann spielt ist es eh wurscht. Rolle. Dann ist es kein Regen mehr, genau. Schau, die sind schon smart. Die Formel 1 denkt out of the box, weißt du? Wie kann man das umgehen, dass Regenrennen scheiße sind, weil wir die Autos nicht hinbekommen und die Reifen nicht hinbekommen? Einfach den Regen aus dieser Gleichung rausnehmen. Das ist, sag ich mal, so Galaxy Brain Move auf jeden Fall. Die denken einen Schritt weiter. Spielen Schach. Sie spielen 4D-Schach, während wir hier Mühle spielen.
Ja, ich bin richtig gut in Mühle. Spaß. Nicht gut in Mühle.
Was ist Mühle eigentlich noch?
Das mit diesen Steinen, wo du drei brauchst, dann musst du immer diese Mühle auf und zu machen.
Ah ja,
und
ja,
du kannst
genau,
immer einen Stein wegnehmen von deinem Gegner, wenn der gerade keine geschlossene Mühle hat.
Ah, genau, das war das.
Genau, wenn es geschlossen ist, geht's nicht.
Sorry, ich bleib bei Fang den Huhn. Also.
ich kann Fangen spielen.
Boah, aber ich weiß auch nicht, wie lange wir das noch können, Mette. Weißt, ab 30 weiß ich nicht, wie lange wir noch großartig Fangen spielen können.
Naja, kommt davon, mit welchen Leuten wir spielen. Ja, mit René kriege ich es hin. Da kann ich lang weglaufen.
Frage ist, wann hast du das? Der kann sich nicht wehren, weißt du? Das ist eigentlich garstig jetzt.
Ja, irgendwann sind die Knie kaputt, irgendwann kann er nicht mehr. Ich muss nur länger laufen als er.
Der Arme. Es würde ihn richtig ärgern, wenn er diese Folge hören würde. Also.
Ja. Meinst du in der Sonne oder was? Beim
am
Abschlürfen.
Pool.
Hat Mitleid mit ihm.
Hör auf. Da werde ich nur wieder neidisch. So. Weiter geht's mit Ferrari.
Der nächste News.
Ferrari hat in den begrenzten Testzeiten, Testtagen und Teststunden, Testrunden, die so ein Team zur Verfügung hat, ja in der aktuellen Formel 1, haben sie die Zeit genutzt zwischen Miami und und Imola, oder ich war es davor schon? Nein, es war, genau, war nach Miami und hat man, ja, hat man neue Updates getestet. Die Ersatzfahrer waren da unterwegs auch auf den Strecken, waren unterwegs auf den Strecken und haben das Update getestet, das in Imola dann das erste Paket kommen soll. Da geht es dann darum, aufzuholen, wieder weiter auf Red Bull natürlich aufzuholen und auch McLaren in Schach zu halten, die ja mit dem letzten Update, das sie in Miami gebracht haben, gleich den ersten Karrieresieg für Lando und natürlich auch den ersten Saisonsieg für McLaren einfahren konnten. Jetzt schielt Ferrari natürlich auch dahin auf weitere Siege in dieser Saison und möchte hierfür Updates bringen, die zumindest äußerlich auf jeden Fall so einiges versprechen. Also es wirkt eher nach, sag ich mal, großen Schritten, zumindest eben, wie gesagt, optisch, wird man am Seitenkastenmodell etwas überarbeiten und auch ein paar Aero-Teile adaptieren. Geht alles ein bisschen mehr in Richtung Red Bull Optik. Und ja, Matt, ich weiß, äußerlich sowas zu beurteilen ist immer schwierig. Deswegen würde ich sagen, beschränken wir uns auf die Ästhetik und auf die Möglichkeiten, das Versprechen quasi, das Ferrari mitbringt. Glaubst du, dass die Veränderung da jetzt gleich in Imola Früchte tragen werden kann?
Wenn sie es hinkriegt haben. Nein, ja, sie waren ja davor jetzt näher dran.
Ja, ist der Abstand zu groß, wie du sagst, ja.
Sie werden in Imola, weil Heim Grand Prix, Imola gilt ja inoffiziell als die Ferrari-Strecke, also als der eigentliche Ferrari Heim Grand Prix. Die werden den Motor auf jeden Fall auch komplett Auftritt haben und alles raushauen, was geht in Imola. Von dem her glaube ich, dass sie mit den neuen Updates auch die besten Chancen haben, jetzt tatsächlich mit dem Red Bull vielleicht auf Augenhöhe zu sein. Kann ich mir gut vorstellen. Sie haben einen starken Motor. Ja, warum nicht? Also Imola kann ich mir besser vorstellen, einfach weil sie auch den Motor komplett aufdrehen. Und ich glaube, wenn sie jetzt gleich auf sind, wir können das nicht gleichsetzen mit den Grand Prix danach. Also ich würde da echt abwarten mit einer Prognose, ob das Update im Allgemeinen funktioniert oder ob das einfach nur daran liegt, dass sie wirklich die komplette Power zeigen, die sie haben.
Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, weil natürlich Fred Vasseur hat ja Erwartungen im Interview ein bisschen gedrückt noch. Man spricht natürlich, Update-Pakete bringen da jetzt keine Sekunden mehr, sondern man spricht da eher von Zehnteln, die man aufholt. Das wäre, sage ich, würde ich jetzt frech behaupten, für Red Bull noch zu wenig, um da aufschließen zu können. Aber es gilt natürlich auch, sagen wir so, den Kampf auch zu den anderen Teams zu bringen, zu einem McLaren zu bringen, die gut funktioniert haben, die performant sind, die, glaube ich, auch über die Saison stärker werden, wie wir es auch letzte Saison gesehen haben. Das scheint irgendwie ein Trend zu sein. Ich bin gespannt eben dann, wie dieses Update für Ferrari wirken wird. Optisch, Matti, hast du Einwände? Oder ich finde dieser, wo die größeren Schlitze oben sind, das macht das noch im ganzen Modell ein bisschen bulliger. Ist ein bisschen gefühlt in die Breite gewachsen. Auch diese Aero-Teile beim Halo, die aussehen wie so aufgestellte Cobras, sind ein interessanter Aspekt. Ich würde persönlich sagen, ja, ich finde, er wirkt breiter, wirkt ein bisschen bulliger. Ich meine, die Autos sind eh schon riesengroß, dann finde ich, passt das auch schon irgendwie.
Nein, ich finde es cool. Ich mag diese, wie du schon sagst, diese Cobras, die finde ich ganz cool. Auch hinten, also man probiert jetzt da auch der Red Bull hat ja auch hinter dem Halo ja, wie sagt man da, wie so eine Turbine, also wie von einem Jet, dass das so ausschaut, dass diesen Weg schlägt der Ferrari jetzt auch an. Ich finde das eigentlich ganz geil. Und es ist klar, wenn der Red Bull etwas, das ist ja doch eine krasse Änderung vom Red Bull vom Vorjahr zu diesem Jahr, was sie da geändert haben. Und es hat funktioniert bisher. Und dann orientieren sich immer die Teams an dem. Und ich finde cool, dass der Ferrari, dass sie da eigentlich das schon mitgehen. Das heißt, sie haben eigentlich sich das von Anfang an abgekupfert. Dann, wenn sie, sobald sie das gesehen haben, haben sie probiert, das dann nachzumachen, weil sonst hast du das nicht so schnell, weil es ja doch wieder ein bisschen das Konzeptänderung ist, wie du wieder mehr Luft dadurch kriegst. Also bin ich sehr gespannt. Optisch gefällt es mir gut. Ich finde das mit dem, wenn man sich jetzt auch Delivery so anschaut, mit dem HP, das haben sie jetzt auch besser hinkriegt. Mit dem Schwarz, das HP ist nicht mehr ganz so blau, keine Ahnung. Das, jetzt ist es wesentlich angenehmer, als es in Miami war.
Das schon, wobei ich jetzt sagen, auf den Fotos, die wir hier haben, unfassbar überladen. Also mir kommt es vor, als wäre es so überladen mit Sponsoren. Aber ich glaube, das war immer schon so, oder? Das fällt mir jetzt nicht nur auf, weil dieses HP-Blau so hervorsticht. Aber schon, ja, na gut. Irgendwie, wie wir schon mal gesagt haben, irgendwie muss man Lewis und den möglichen Adrian Newey-Transfer ja finanzieren. Dann auch mal mit ein bisschen Blau auf dem Ferrari.
Ja, wir hatten davor auch das Grün von, wer war denn das, Mission Win Now?
Ja, das war das doch eigentlich irgendeine Zigarettenmarke, oder?
Ja, Marlboro. Ja, also ja, denen gehört Marlboro, irgendwie so hat
er Philip Morris oder so, irgendwie sowas war das. Ja, ja,
genau. Also ja, und das Grün hat mir jetzt auch nicht unbedingt besser gefallen, als im das Gegenteil, HP von dem her.
Das stimmt schon.
Von dem her, ja, mein Gott, ist es halt jetzt HP, macht den Wagen prinzipiell jetzt auch nicht so viel hässlich. Ich finde, der Ferrari gehört immer noch zu den schöneren Autos im Grid. Muss man schon sagen. Das Rote.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und solange Kick sauber unterwegs ist, wird man noch nicht das Hässlichste sein. Also von daher.
Das hast du schön gesagt. Das schreibe ich dir.
Naja, wenn wir schon so viel über den großen Preis von Imola geredet haben, dann schauen wir auch mal, was unsere Tipps dafür sind und ob sich dieses Ferrari-Update denn auch für unsere Prognosen, auf unsere Prognosen niederschlagen wird. Matti, willst du uns deinen Tipp für Imola verraten gleich?
Soll ich anfangen?
Bitte, bitte.
Ja, okay. Ich tippe auf Max. Ich glaube, der Red Bull kommt zurück, erholt sich und der Max wird das Rennen gewinnen. Danach glaube ich, dass es Charles ist und danach glaube ich, dass es Lando ist. Also Max, Charles und Lando.
Okay, der Glauben vom Checo fällt ab. Der Glauben fällt ab
auf die Doppelsiege. Es ist enger geworden, wie man jetzt sieht. Ich glaube aber dennoch, dass der Red Bull mit Max die Pace weiterhin hat, das Nonplusultra zu sein. Ich glaube aber, dass die anderen aufgeholt haben und die Klasse vom Charles und vom Lando ist einfach eher da, als die sich eigentlich als fahrisch überlegen im Checo gegenüber.
Ja, und vor allem, wir sind ja eigentlich, so wie es ich mir jetzt denke, wir sind auf einer Strecke, wo das Qualifying unfassbar wichtig sein wird. Überholen nicht so leicht. Deswegen
ist der Checo nicht immer der stärkste genau, Qualifying.
Ist vielleicht auf den Tipp auf Checo jetzt nicht der smarteste Move. Ich bin da bei dir zumindest, was Platz 1 angeht. Max würde ich auch auf Platz 1 setzen. Ich würde auf Platz 3 Checo nehmen. Ich glaube, dass ein Podium trotzdem noch drinnen ist mit dem starken Red Bull. Und das Miami würde ich jetzt einfach mal so abhaken. Und ich glaube, dass da doch wieder eine Rückkehr zu alten Stärken in Europa möglich ist. Platz 2 ist natürlich tricky. Aber aufgrund der Stärke des im Qualifying würde ich sagen, Charles Leclerc, Update-Potenzial plus Qualifying-Stärke spricht da für mich, dass er da seinen zweiten Platz da beim Ferrari Heim Grand Prix holen kann.
Okay. Wir haben Renés Tipp auch schon bekommen. René sagt Max, Checo und Carlos. Also setzt auf Doppelsieg Red Bull und auf einem Ferrari. Das heißt, wir haben aber alle einen Ferrari diesmal dabei. Wir beide tippen auf Charles, er auf Carlos. Wir haben alle den Max ganz vorne. Aber ihr tippt beide auf Checo. Ich habe ihn Lando. Na, ich bin gespannt.
Ich bin gespannt, ob er Lando da gleich anschließen kann. Bin neugierig, wie das ausgehen wird. Und wenn ihr unsere Tipps dann auch nochmal euch in Gedächtnis rufen wollt, kurz vor Rennstart, die gibt es dann auch immer auf Instagram, @overtake_df1podcast, da sind wir auf Instagram unterwegs, @overtakecast sind wir auf Twitter, und wenn ihr so Feedback für uns habt, dann meldet euch doch gerne via Mail overtakef1@gmx.at. So, Matti, jetzt zum Abschluss schauen wir noch einmal in die Handybildschirme, nicht über sie hinaus, sondern eigentlich genau rein, weil wir schauen, was sich in der großen Welt von Social Media so tut.
Ja, es hat sich ein bisschen was getan, ein bisschen was habe ich rausgefunden. Ganz cool war, hast du vom Ernst Hausleitner die Jacke gesehen, den Post, den er gemacht hat nach Miami?
Nein.
Er hat scheinbar eine Jacke angehabt, wo hinten drauf steht, Miami ist the shit, bro. Das ist ziemlich cool.
Die ist ja ganz stark.
Ja, die ist richtig geil. ich habe auch da, tatsächlich ist auch mein, was ich auf Insta rausgefunden habe, sehr Ferrari-lastig. Ferrari hat die Reifenverkleidung getestet, das haben sie auch über Social Media gezeigt. Charles hat mit seinem Hund, dem Leo, Fotos aus Miami gepostet, wie er mit ihm, also hat er natürlich so sein schickes blaues T-Shirt an. er wirkt ein bisschen fast wie ein Eisverkäufer auch, ich weiß nicht. Dieses Blau, das hat mich einfach nicht ganz abgeholt. Aber ja, da hat er ein paar Posts, also ein paar Fotos mit seinem Hund Leo
drauf. Sehr süßes Video, wo er den Pass nimmt. Das ist schon cute.
Ja. Dann hat er auch gepostet, also ein Abschiedspost praktisch über den Xavi gemacht. Es sind schon liebe Fotos vom Xavi.
Ja, so waren sie schon. Dürfen sich schon close gewesen sein.
Gut verstanden haben. Es wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob der Charles so Bock drauf gehabt hätte. Ich weiß nicht, er hat sich, wie gesagt, ich finde das immer noch komisch.
Ja, es ist nicht so offensichtlich, als wäre was vorgefallen, ja. Weil dann wäre das vielleicht, weiß nicht, wenn man das dann so einen Post verarbeitet überhaupt. Keine Ahnung.
Es ist auf jeden Fall nett, dass er diesen extra Post gemacht hat für ihn. Ja, wenn wir bei Ferrari sind, Carlos dürfte in New York gewesen sein. Hat ein paar Fotos gepostet, wo er auch mit dem Rad New York fährt. Ein bisschen New York angeschaut.
Ja, wenn man schon in Miami nicht, ist.
Ja. Ich konnte aber nicht rausfinden, ob er auch bei der Met Gala war.
Das hätte er doch gepostet. Kannst du mir doch nicht erzählen.
Ich nehme an, weil, wenn wir von der Met Gala reden, der Lewis war dort.
Ja, klar.
Und das schaut eigentlich ganz schick.
Auf einer Skala 1 bis 10, wo ordnest du das Outfit ein?
Vom Lewis?
Ja.
Ich bin mir sicher, dass es mir nicht so gut stehen würde wie ihm. Burberry dürfte er angehabt haben.
Mhm. Inspiriert laut ihm von irgendeiner Geschichte eines Gärtners, eines Landschafts, also eines britischen Gärtners, von dunkler Hautfarbe. Ich weiß, irgendwie so war die Story.
Aber ich finde schon, es steht ihm gut. Es schaut einfach aus wie eine schwarze Anzughose, schwarze Anzugschuh.
So eine Art Cape.
Ja, aber auch um den Hals ist es nicht direkt, gell? Aber es ist wie so ein, dieses Gold, wie so eine, wie sagt man da?
Dornenhalskette oder irgendwie. Also ja, das ist ja von Mantel, das hält ja den Mantel zusammen.
Ja, ja.
Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut sehr cool
aus.
Ja, finde ich auch.
Also, gefällt mir gut. Aber mir steht sicher nicht so gut wie ihm.
Ist auch nicht unbedingt so alltagstauglich, solche Outfits auf der Met Gala. Das muss man ja schon sagen.
Ja.
Als Kunstwerke, die sie dann sind, wo man ja auch die Fashion sehen kann, dann ist das natürlich was anderes.
Aber zu sowas hat der Lewis jetzt auch ein Interview gegeben. Er ist ja gefragt worden, wieder auf seine extravaganten Outfits, die er immer trägt, praktisch zwischen, ja, wie sagt man da, beim nicht Einlauf zu dem
Paddock. Ja, im Paddock halt einfach,
im Paddock halt einfach. Und da hat er gesagt, naja, zum Beispiel in solchen Ländern wie Bahrain, da hat er schon auch manchmal was Wärmeres an. Und in diesen 20 Sekunden, die er geht, denkt er manchmal, er würde sterben. Also er macht alles für seinen Style. Naja.
Weiß ich zu schätzen. Ich finde Louis, ich weiß Louis Outfits immer zu schätzen.
Ist schon sehr, sehr modisch. Gefällt mir gut. Ja. Ich finde das, finde ich cool, wenn sie es machen. Es machen eh, Pierre macht es ja auch immer wieder. Es sind schon ein paar Fahrer dabei, die jetzt absolut, ein bisschen mehr drauf achten. Es ist natürlich kein Muss und ich finde es auch okay, wenn man da einfach mit so einem Team-Shirt einfach dann durchläuft. Aber es hat schon was, wenn die absolut, Fahrer ein bisschen was Extravaganteres tragen. Ich meine, wie gesagt, muss nicht sein, aber
so eine Ausdrucksweise auch vom Stil und das schärft ja so das Profil von so einem Fahrer, finde ich. Ich meine, es sagt auch viel aus, wenn sie es nicht tun irgendwie. Das passt ja dann auch zu einem gewissen Bild, das man so, von solchen Sportlern hat. Bei einem Max fände ich es jetzt auch weird, wenn der irgendwie sich einen Stylisten besorgt, der ihm da Outfits zusammenstellt.
Ja, oder beim Valtteri. Fände ich es total komisch, wenn er jetzt nicht einfach mit seinem Polo-Team-Shirt da auftaucht. Genau. Weil du den privat halt auch einfach immer nur in Sportklamotten siehst.
Ja, also
weil der postet dann auch immer nur die Radsachen. Den siehst du halt auf, glaube ich, solchen Galas einfach nicht. Wie jetzt zum Beispiel, wo der Louis dann am Abend hingeht. Weil du weißt, was ich meine, auf was ich hinaus.
Ja, klar. Also, man kennt die Fahrer, komisch. Man kennt die Personen. Ja. Und man kann sie halt so auch ein bisschen einschätzen. Und wir haben 20 Fahrer auf diesem Grid. Und man muss sagen, es ist natürlich ein sehr persönlichkeitsgetriebener Sport. Du hast diese Menschen, du hast diese Dramen ja auch. Davon lebt die Formel 1, der Aufwachstum der Formel 1 in den letzten 5 Jahren durch Drive to Survive und so weiter, lebt von diesen Dramen, lebt von den Persönlichkeiten, einem gewissen Fankult zu Personen hin. Deswegen machen wir ja auch diese Social-Media-Ecke, weil da geht es jetzt nicht ums Sportliche, was natürlich für uns alle am wichtigsten ist, wie dann die Rennen ausgehen, aber das trägt sich ja natürlich auch anhand von den Persönlichkeiten, von den Personen, die in den Autos sitzen. Und ja, wenn die alle gleichgeschalten, roboterhafter um und dumm laufen würden, dann können wir gleich diese AI-Autos schauen, die es da jetzt auch getestet haben oder so. Ich finde, das gehört einfach dazu.
Ja, dann haben wir noch den Valtteri. Der hat einen Post einfach gemacht, wie er seinen Rad wäscht. Also, keine Ahnung, vom Valtteri kriege ich nur mehr Posts mit von seinem Radfahren oder wenn er sein Alk vermarktet. Also ich kann beides wertschätzen. Aber er hat es auf sehr lustige Weise sein Rad gewaschen. Also keine Ahnung, einfach in dieser Pose.
Ich muss sagen, das ist halt auch dann wieder der Kontrast, den man hat. Met Gala, Radwaschen, das ist halt dann,
So jedem das seine, aber es ist halt Valtteri. Pierre hat auch ein bisschen was gepostet von dieser Woche. Einmal hat er über das Miami-Wochenende ein paar Fotos gepostet von er mit seiner Freundin und ich glaube, das ist sein Papa, den er da oben hat am dritten Foto. Mit Lance, also einfach so ein paar Fotos beim Paddle spielen, aber so ein bisschen was gezeigt, golfen, was er halt so in Miami jetzt so gemacht hat. Eigentlich ganz cool. Pierre auch immer ein Fahrer, der ein bisschen Privates halt auch zeigt und nicht nur die Werbemaschinerie da durchdruckt. Also finde ich immer, Pierre schaue ich ganz gern. Und was auch sehr cool war, ist, er dürfte mit Ayrtons Auto gefahren sein. Also mit Sennas erstem Auto, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das war
ja. Und zwar hat er da auch praktisch den Sennas Helm, haben sie ihn praktisch nachkreiert mit diesem Gelb, also sein gelber Helm mit einem grünen und einem schwarzen Streifen. Also schaut dem tatsächlichen Originalhelm von Senna sehr ähnlich. Und ist da in Sennas ersten Auto ein paar Runden gefahren. Das muss wahnsinnig cool sein. Das würde mich so interessieren, wie die heutigen Fahrer so ein Auto lenken, weil die waren ja praktisch komplett, gar keine elektronische Unterstützung gehabt. Ja. Also.
Ja, und sie kennen das ja eigentlich nicht, weil sie damit ja nie, also die sind ja zu jung, als dass sie jetzt, sagen wir mal, Fernando Alonso wird damit vielleicht auch am ehesten klarkommen.
Am ehesten, ja, aber das ist, auch er war einfach schon die Generation ja eigentlich danach. Also, ja. Aber ja, das muss man auch sagen, Senna hatte jetzt seinen, letztes Wochenende war das, glaube ich, seinen 30. Todestag. Genau, 1. Mai war das, oder?
30.?
Ja.
Ah, stimmt.
94.
Stimmt.
94.
Ich dachte, das klingt klingt zu kurz, aber du hast ja absolut recht.
Ja.
Genau, 1. Mai 94.
Ich nehme an, dass in Imola dann wieder irgendwas Spezielles sein wird, weil das doch sehr knapp an seinem Todestag war.
Stimmt, das war davor jetzt auch schon.
Imola ist es auch passiert, genau. Man darf auch da nicht den Ratzenberger, den Österreicher vergessen, genau. Der ist ja einen Tag nur vorm Senna verunglückt. Also ja, wahrscheinlich hätte man diesen Grand Prix nie nochmal weiterfahren dürfen, nachdem das eh schon passiert ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Esteban, der zweite Alpinfahrer, hat tatsächlich Fotos gepostet, weil er sich gefreut hat über seinen Punkt. Weißt du, dass man sowas mal hat im Alpin? Er hat sich einfach sehr gefreut, dass er einen Punkt geholt hat. Oder Punkte. Oder wie viel hat er gekriegt? Übers Wochenende?
Einen. Achso, übers ganze Wochenende? Ja. Im Sprint war nichts.
Genau, da war auch Zehnter oder sowas, gell? Also, er hat den knapp verpasst, glaube ich. Ja. Also, ja, es ist, man merkt, da sind so ein bisschen so die Erwartungen gerade so geschrumpft. Ich meine, muss man als Mercedes-Fan auch nicht reden.
Die Erwartungshaltung ist eine andere bei Alpine und auch, glaube ich, bei Mercedes in diesem Jahr.
Ja, nee, aber auch cool, ja, dass ich gefreut. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Also, ja, man merkt immer diese Wochen danach, kommen meistens halt von den Fahrern irgendwie diese einfach Fotos vom Rennen. Was soll ich euch erzählen? Ja, der Max hat wie üblich so sein Poster. Ich weiß ja nicht, ich nehme stark an, bei Max macht es auch nicht der Max selber. Sondern es
weil er ist zu sehr beschäftigt zu streamen, glaube ich.
Sein. Ja, wahrscheinlich. Fahrt er nicht eh heute wieder? Oder habe ich das nur so gesehen? Ist nicht heute wieder irgendwas, dass er...
Ich sehe so viele Reels, wo er irgendwelche Aussagen trifft in seinem Stream, so einfach darauf, wieder mal, ich möchte nicht vulgär werden, aber wo sagen wir, es wäre sehr loser Zunge einfach nur daher plaudert und ihm eigentlich das alles wurscht ist.
Ja, ja. Also, gerade wenn man so sieht, ich bin immer relativ sicher, dass es sein Instagram nicht selber macht. ja.
Aber was mir noch aufgefallen ist, anscheinend, es gab einen Historic Grand Prix in Monaco. Ich habe das nur so semi mitbekommen über Lando Norris, der scheinbar dort unterwegs war. Und auch wieder natürlich, haben wir schon drüber geredet, ich glaube, wir haben in diesem Podcast drüber geredet, über die über potenzielles Girlfriend-Material bei Lando Norris. Und scheinbar auch wieder in weiblicher Begleitung dort gewesen. Ich habe versucht herauszufinden, was dieser Historic Monaco Grand Prix sein soll.
Aber wenn man jetzt Monaco einfach nur eingeht bei Google und auf News geht, kommt von ServusTV, was Monaco Grand Prix 2024, Tag 1, ServusTV.
Der historische Grand Prix von Monaco ist eine Serie von Autorennen, die sich auf den historischen Motorsport konzentriert. Alle zwei Jahre findet er scheinbar statt. Lando auf jeden Fall dort gewesen. Fahrt man da wirklich mit alten Autos? Das ist eigentlich ziemlich cool.
Ja, wir sollten da hin. Warum sind
wir? Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch deutlich günstiger als
zum Grand Prix zu fahren. Das heißt, in zwei Jahren. Das heißt, in zwei Jahren fahren wir hin.
Ja, vom 10. bis 12. Mai hat das stattgefunden. Alle zwei Jahre beim Automobilclub Monaco organisiert. Und es ist dieselbe Strecke wie der Monaco Grand Prix und eben mit alten Autos. Das ist ja verdammt cool. Der historische Monaco Grand Prix. Jetzt würde mich nur interessieren, steht da noch, wie viel die Tickets kosten? Oder kriege ich da keine mehr?
Spontan nach Monaco fliegen?
Ja, aber das ist gar nicht so schlimm. 115 Euro.
Für wie lang?
Die Manche, das ist eine Sprache, die ich nicht kann. Französisch wahrscheinlich. So, nur für Sonntag.
Okay.
Auf der Tribüne. Also ich finde das jetzt gar nicht so wild.
Also es klingt okay eigentlich für sowas, was nur alle zwei Jahre ist. Ist okay.
Ja, und Samstag 60 Euro.
Okay.
Also dann dafür so ein paar alte Autos sehen. Das ist schon irgendwie cool. Also 2026 Overtake Grand Prix hier aus Monaco. Nicht zum richtigen Grand Prix, sondern den historischen.
Ein bisschen Monaco anschauen. Vielleicht haben wir auch Glück, weißt du, sind wir in Schal da.
Genau, oder eben Lando.
Hundi.
Mit seiner dann schon Freund.
Oder irgendeinen anderen Formel-1-Fahrer, weil alle dort leben.
Das stimmt. Können wir irgendwo durch ein Fenster schauen und sehen, Max irgendwie am Simulator sitzen. Na guti. Leute, dann sind wir am Ende angekommen. Nächste Woche gibt es dann wieder Rennanalyse. Großer Preis von Imola steht an. Der Startschuss für die Europarennen dieser Saison. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt's brav, bleibt's gesund und Mette immer noch in Renés Abwesenheit.
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.